Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future, Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Mein Name ist Andreas Odenkirchen und wie immer ist auch Frauke Schleer mit dabei. Hallo Frauke, wie geht's?
Gut soweit, wunderbar. Hallo Andreas. So, in der letzten Folge, um nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, hatten wir ja Stefanie Bade vom KI-Bundesverband zu Gast, was ich sehr spannend fand, weil sie uns auch wirklich nochmal so einen ganzheitlichen Blick auf das ganze Thema KI gegeben hat und wie sich natürlich jeder gedacht hat, wahrscheinlich von vornherein, und es hat aber auch nochmal der Podcast bestätigt, war das Thema generative KI natürlich das Ausschlaggebende. Spannend persönlich fand ich, dass es sowohl um Themen ging wie den Mittelstand, der sich auch schon intensiv mit dem Thema beschäftigt, aber natürlich auch ganz groß das Thema Regulierung und wie das der KI-Bundesverband begleitet. Also falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt, können wir den auf jeden Fall empfehlen.
Absolut. Ja, und auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast dabei, nämlich Markus Rahm. Markus ist Vice President Data and Analytics Governance bei Schaeffler und beschäftigt sich dort seit vielen Jahren mit der Definition von Visionen und Leitplanken für die Arbeit mit Daten und KI, auch mit der Steuerung des Daten- und KI-Portfolios, sowie auch mit dem Aufbau der notwendigen Governance, um Synergien im Umgang mit Daten und KI zu schaffen und dann auch Compliance sicherzustellen. Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, Andreas, danke, dass ich da sein kann.
Super. Ja, es ist ja Ende März, in ein paar Tagen ist schon Ostern. Wie ist bei dir, Markus? Bist du schon im Frühlingsmodus oder geht's vielleicht doch nochmal ein letztes Mal in den Schnee für die Saison?
Nee, ich freue mich schon auf die wärmeren Temperaturen. Da geht's abends jetzt schon zum Mountainbiken oder auch zum Motorradfahren.
Ach, super. Okay, dann geht's auf die Straße bei dir. Ich glaube, Frauke geht nochmal in den Schnee jetzt über Ostern, oder?
Genau, bei mir geht's nochmal Skifahren, wobei das ist ja, mal gucken, ob ich vielleicht auch mal wandern gehe zwischenzeitlich, da muss man ja mittlerweile flexibel sein.
Das ist auch gut.
Genau, aber Markus, schön, dass du bei uns bist. Wir möchten ja heute über wirklich spannende Daten- und KI-Themen bei Schaeffler sprechen. Ich glaube aber, was super wäre, wenn wir vorab nochmal ganz kurz über Schaeffler selbst sprechen können, weil an sich ist das natürlich ein Unternehmen, was sehr bekannt ist. Aber vielleicht ordnest du doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer grob ein, welchen Themenfelder ihr euch bewegt und auch was die Märkte betrifft.
Also wir sind ein globales Unternehmen und nennen uns eine Motion Technology Company. Und das heißt, wir produzieren eigentlich alles, was sich bewegt oder was man braucht, um sich zu bewegen. Das sind Präzisionskomponenten und Systeme für den Antriebsstrang, zum Beispiel im Auto, aber auch im Lastwagen, aber auch Komponenten in Fahrzeugen, im Fahrwerk. Und ganz natürlich die ganz vielen Wölz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen, zum Beispiel Werkzeugmaschinen, aber auch das Lager in der Windkraftanlage beispielsweise.
Das klingt sehr interessant und auch sehr breit. Wie sehr seid ihr denn als Unternehmen auch im Wandel, ne? Weil die Themen wie Elektrifizierung oder autonomes Fahren betreffen euch ja wahrscheinlich auch ganz intensiv.
Ja, das ist absolut richtig, Frauke. Es ist ein sehr großes Thema bei uns, zum Beispiel im Bereich Automotive, die E-Mobilität weg vom Verbrenner zu Komponenten, die für die Elektrifizierung notwendig sind. Da haben wir zum Beispiel E-Antriebe, die wir vor vielen Jahren noch nicht gemacht haben, oder auch ein wirklich gutes Produkt, das Wärmemanagement-Modul. Das heißt, das sind dann einfach Module, die die Temperaturen von Batterie, von Motor und so weiter und so fort überwacht und das natürlich auch abmischt mit dem, was du dann im Innenraum und Temperatur brauchst. Sowas war früher nicht nötig, solche Sachen, da gehen wir rein. Aber gleichzeitig im Industriebereich natürlich auch in die Robotik mit Kooperationspartnern. Also nicht nur das Lager oder der Vorschub, damit sich die Maschine bewegt oder ein Windrad dreht, sondern auch in die Robotik gehen wir da stärker rein und somit auch in Elektronik und Software.
Ja, du bist ja jetzt schon seit vielen Jahren bei Schaeffler, im Datenmanagement vor allem, jetzt auch immer mehr im KI-Bereich. Was waren für dich da in den letzten Jahren die wichtigsten Meilensteine auf eurem Weg dann auch hin zur Data-Driven Enterprise?
Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, weil begonnen haben wir, oder ich persönlich auch wirklich 2005 mit dem Thema Stammdatenmanagement sehr stark bei Mergers, wo wir quasi zusammengegangen sind mit einer Firma Look oder mit einer Firma FAG. Und wir haben dann in 2014 erkannt, dass wir wirklich die Stammdaten besser beherrschen müssen. Und haben dann, ich sag mal, bis 2014 dann auch wirklich die Stammdaten im Produktumfeld, auch, aber auch bei beschafften Materialien, aber auch bei Kunden und Lieferanten einheitlich gemanagt. Man hat ein einheitliches Managementmodell, was auch in unserem Prozesshandbuch verankert war, mit definierten Verantwortlichkeiten weltweit. Und dann kam natürlich diese Thematik mit Digitalisierung, die uns alle sehr stark bewegt, doch sehr viel stärker. Und da war relativ schnell der Beschluss da zu sagen, Digitalisierung braucht nicht nur gute Stammdaten, sondern alle Daten müssen gut sein. Und deswegen begannen wir 2019, die Daten generell bei Schaeffler in Verantwortlichkeiten zuzuordnen und wir nennen es einfach in das Data Management einzuordnen und sogenannte Data Domains zu etablieren. Das heißt, seit 2019 haben wir das Managementmodell komplett fertig, auch im Management-Handbuch hinterlegt und haben sogenannte Data Domain Manager, die knapp 40 Datenbereiche bei Schaeffler verantworten und da global die Standards setzen, die Definitionen machen, die Datenmodelle machen, Architekturen, aber natürlich sich auch um die Datenqualität kümmern. Und dann war ein weiterer wichtiger Meilenstein 2020, als wir auch intern etwas umorganisiert haben und ich persönlich dann auch gewechselt bin in die Data and Analytics Governance. Das heißt, den operativen Teil etwas losgelassen, nur noch den Governance-Teil, was aber auch nötig war, um sich darauf zu fokussieren. Und da kam eben zum Data Management diese Thematik Analytics dazu. Ich glaube, das bewegt uns ja alle sehr stark. Also sprich, wie tun wir die Datenverwendung, also nicht nur das Erzeugen von Daten, sondern auch die Datenverwendung sehr stark optimieren, aber auch mit der nötigen Governance zu unterlegen, bis in heute eben die Thematik KI, aber auch so Themen wie Self-Service, BI spielen da eine Rolle.
Und diese vielen Aspekte, die du jetzt ansprichst, sind die auch miteinander verknüpft im Rahmen einer vielleicht sogar unternehmensweiten Datenstrategie bei euch? Wie habt ihr das organisiert?
Ja, wir haben bei Schaeffler die sogenannte Roadmap 2025. Das ist unsere Unternehmensstrategie. In dieser Roadmap ist Digitalisierung als einer der essentiellen Säulen verhaftet. Also heißt, es gibt eine Organisationseinheit, strategische Digitalisierung, in der ich auch Mitglied bin. Und in der Digitalisierungsstrategie gibt es dann auch eine Unterstrategie, die von unserem Team zusammen mit den ganzen Ansprechpartnern entwickelt wird, die sogenannte Data Analytics Strategie. Und diese Datenstrategie, wie gesagt, die erste Version hatten wir 2016, dann eine abgedatete Version und inzwischen haben wir natürlich eine mit einem größeren Scope, auch Richtung Analytics, auch Richtung Künstliche Intelligenz, eine Strategie, die dieses Unterelement der Digitalisierung komplett betrachtet.
Das Schöne ist ja, wenn man dann die Strategie alle paar Jahre auch wieder aktualisiert, vielleicht auch mal die Richtung leicht ändert, dann merkt man ja auch, dass der Reifegrad zunimmt und dementsprechend dann ein paar andere Themen hochkommen. Wie ist so dein Eindruck über die Jahre? Hast du das Gefühl, Data und Analytics bei Schaeffler ist noch ein Expertenthema, wie es bei vielen Unternehmen vor Jahren war und jetzt immer mehr da rauskommt und ein Thema für alle wird? Hast du das Gefühl, das ist schon wirklich in der Breite bei euch jetzt angekommen?
Ich glaube, das ist schon sehr gut in der Breite angekommen. Wie gesagt, diese Data Domain Manager haben wir final fertig nominiert seit 2019. Das hat auch schon eine längere Zeit. Und es ist wirklich spannend. Wir haben wirklich im letzten Jahr, also jetzt gerade erst, das Data Domain Management, eine Reifegrad-Assessment durchgeführt. Genauso auch wie mit den Analytics Domain Managern. Und das Coole war das, man ist ja selbst immer ein bisschen betriebsblind und haben dann wirklich gemerkt, okay, wir sind ja im Data Management, im Reifegrad wirklich sehr viel besser. Und dann hat der eine oder andere Datenmanager auch gesagt, Data Domain Manager, ja, ich bin doch hier noch da und da so schlecht. Und dann haben wir gesagt, ja, du hast schon recht, aber wenn man mal auf die gemessenen Zahlen anschaut, schau her, vor 3 Jahren hattest du noch keine Datenarchitektur. Du hast jetzt deine Daten in einem Datenkatalog beschrieben. Wir haben zu allen Daten die Information, wie ist die Vertraulichkeitseinstufung, was ist die Datenschutzanforderung, Exportkontrollanforderung, was auch immer. Du wirst in Projekten viel mehr gefragt. Wir verwenden diese Information von dir für Datenmodelle. Du bist ein Teil des Unternehmens, Datensmodell und so weiter. Das heißt, man sieht da wirklich einen Fortschritt, der einem gar nicht so klar wird, wenn man nicht so ein Assessment immer wieder macht. Und da sind wir eigentlich sehr froh, dass wir inzwischen schon auch einen relativ guten Stand haben. Es gibt immer was zu optimieren, das ist klar. Aber wir machen schon einen Fortschritt, definitiv. Und das andere, was sehr schön ist, das merken wir auch jetzt gerade bei dem Hype-Thema KI, aber auch bei der Nutzung von Self-Service, BI oder BI-Themen generell, da ist auch ein sehr hohes Interesse in den Fachbereichen da. Es wird sehr stark in der Breite genutzt.
Wunderbar, das klingt zumindest auf dem, dass ihr einen guten Weg eingeschlagen habt, auf der Reise auch schon sehr erfolgreich wart. Und Markus, was mich auch jetzt nochmal interessieren würde, du hast ja gesagt, du bist jetzt auch quasi seit längerem jetzt auch schon verantwortlich für das Thema Data Analytics Governance. grundsätzlich von der Governance-Struktur. Da gibt es ja unterschiedliche Formen und Modelle. Welche Aufgaben liegen denn da bei dir zentral und welche eher dezentral, vielleicht in den Geschäftsbereichen und in Funktionen?
Ja, das ist spannend. Also wir fördern ja generell bei Schaeffler einen sogenannten föderativen Ansatz. Ne? Das heißt, wir haben viele Sachen, die zentral nötig sind, ob jetzt Service oder Governance, werden zentral erledigt und das heißt zum Beispiel von meinem Team bereitgestellt, aber immer in Abstimmung mit sogenannten Ansprechpartnern. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Data Council bei uns. Im Data Council sind sämtliche Funktionen, Divisionen, wie auch die Regionen vertreten und somit läuft es in einem föderativen Ansatz. Das heißt, eine Strategie zum Beispiel wurde von uns entwickelt, aber natürlich von den Kollegen mit Feedback versehen und dann auch freigegeben. Das sogenannte Operating Model, also sprich Prozesse, Methodiken, auch welches Rollenmodell liegt dahinter, mit welchem Ökosystem fahren wir die Themen, wie machen wir den organisatorischen Ansatz. Solche Sachen kommen sehr stark von meinem Team, aber auch teilweise von anderen Teams, werden aber immer quasi in diesem Council beschlossen und somit dann auch final für alle bereitgestellt. Und es ist so, dass wir natürlich über ein sehr starkes Netzwerk haben, das heißt, diese Mitglieder des Councils haben natürlich auch hier die Multiplikatoren in ihren Organisationen. Das heißt, nicht nur wir als kleines Team arbeiten daran, sondern es gibt beispielsweise im Bereich Operations ein Team, mit dem wir gut kooperieren, die halt dann zum Beispiel die Digital Twins in der Produktion verantworten und weiterentwickeln. Oder genau im R&D-Umfeld genauso gibt es eine Data Domain, die sehr aktiv ist, die dann einfach die Digital Twins im Produktumfeld entwickeln. Und wir gucken halt dann darauf, dass es insgesamt natürlich zusammenpasst. Und wir haben da alle einen ganz guten Modus der Zusammenarbeit. Die sagen dann auch oft mal, hey, wir haben hier ein Thema, was wir angehen möchten. Guckt ihr bitte mal von der Zentrale drauf, dass das mit allen anderen zusammenpasst. Wir arbeiten noch am Thema dran. Wo können wir was integrieren? Und wie ist vielleicht das Big Picture? Also es ist oftmals sehr gut der Punkt, dass die Leute sagen, hey, wir brauchen jetzt mal wieder ein gemeinsames Big Picture, ein gemeinsames Landscape. Wo sind wir eigentlich unterwegs, wenn wir hier ein neues Thema anfahren? Also föderativer Ansatz der Governance, aber es kommt schon etliches von der Zentrale. Nicht, weil wir zentral mit Brutalität etwas vorgeben, sondern deshalb, weil wir sagen, es müssen einfach Regelungen, die macht für Daten, bestimmte Regelungen müssen zentral erarbeitet werden. Wichtig ist natürlich eins, das stimmt auch, viele Regelungen müssen nicht zentral gemacht werden, die machen wir dann auch nicht zentral. Also es ist nicht so, dass wir die Vorgaben für, wie handhabe ich die Daten im Einkaufsbereich, die kommen nicht von uns, die kommen vom Einkaufsbereich, da gibt es dann die Data Domain, Purchasing Data zum Beispiel und solche Themen.
Super interessant, das klingt auch schon tatsächlich sehr reif, ne? Also gerade so diese Abstimmung zwischen zentral und dezentral ist ja so ein bisschen die Königsdisziplin, das auch wirklich auch effizient und effektiv auch hinzubekommen. Wie habt ihr das geschafft? Also sozusagen habt ihr, das wird ja nicht einfach durch die Vorgabe vom Operating Model funktioniert haben, sondern habt ihr das irgendwie intensiv begleitet auch?
Ja, natürlich haben wir diesen Ansatz selbst entwickelt, aber es ist auch so, der liegt sehr stark in der Genetik von Schaeffler. Das ist einfach so, dass wir schon immer diesen Unternehmensansatz haben und ich bin ja schon sehr lange im Unternehmen, also schon seit den 90ern. Schon immer der Ansatz war, dass quasi bestimmte Sachen gepoolt werden, zentral gemacht werden, aber natürlich mit einem starken Netzwerk, mit Multiplikatoren abgestimmt werden, sodass dieser Weg von wir geben zentral was vor, geben es raus in die operativen Einheiten, die sagen aber auch wiederum, hey, das können wir nicht anwenden oder wir haben hier einen Verbesserungsvorschlag oder es gibt hier was Neues in Brasilien, das müsst ihr noch berücksichtigen, solche Themen, das geschieht da recht gut. Das heißt, die Tradition, die DNA hat da einfach sehr stark geholfen. Wir mussten da gar nicht so viel begleiten, sondern wir mussten eigentlich nur sagen, okay, wie machen wir es im Bereich Daten? Aber ich glaube, viele Kollegen, die jetzt auch hier zuhören, kennen das ja auch. Im IT-Umfeld gibt es ja immer das klassische Thema, die sogenannten Key-User. Und das, was wir fahren, ist ja eigentlich nichts anderes wie ein etwas, sag ich mal, spezialisierteres Key-User-Modell für die Kommunikation. Neudeutsch sagt man halt nicht mehr Key-User, sondern Community of Practice mit einem Community of Practice-Lead, das ist klar. Und natürlich einfach halt dann die entsprechenden Steuerungsgremien und Councils, was ja auch ganz wichtig ist, damit man einfach auch legal gesehen nachweisen kann, dass man das die Daten- oder Analytikthemen auch von Entscheidungsprozessen her sauber führt. Weil das ist ja auch, glaube ich, da würde sich ja jeder unwohl fühlen, jeder Aktionär bei Schaeffler oder jeder externe Stakeholder oder auch ein TÜV-Auditor fragt ja auch, der würde, wenn ich dem sagen würde, ich beschließe das alles zentral aus eigener Wassersuppe, würde, glaube ich, jeder Auditor sagen, naja, ob das der richtige Steuerungsansatz ist. Ich glaube, das ist ja auch inzwischen eine Best Practice in vielen Unternehmen.
Ja, absolut. Und die Frage nochmal so vielleicht auch nochmal auf so einer anderen Ebene, weil hast du dich persönlich, habt ihr euch so eine Mission verschrieben in deiner Rolle?
Ja, wir haben, das ist eine Datenstrategie, aber in Unternehmen, wir haben schon eine Mission in der Abteilung natürlich, klar, aber die ist eigentlich relativ einfach. Das ist, kannst du mal ganz flapsig sagen, halt, dass wir halt einfach die Digitalisierung, respektive jetzt mein Bereich, jetzt die Daten bei Schaeffler gestalten, shapen und da so eine Navigationsfunktion haben. Also wir sind so ein bisschen der Navigator für die Firma. Und der Navigator, das ist wie beim Schiff, ne? Das ist ja nicht der, der braucht ja trotzdem eine Mannschaft, aber der Steuermann, der Navigator muss ja im Prinzip sagen, okay, wo fahren wir hin? Aber er macht es ja nicht, also das ist vielleicht nicht ganz richtig, das Beispiel hängt da ein bisschen. Ich glaube, beim klassischen Segelschiff oder so ist das schon eher so der einsame Kapitän, ist jetzt bei uns nicht so.
Ja, ist aber ein schönes Bild. Also ich glaube, da kann man sich gut auch hinter versammeln. Ist denn für euch jetzt mal so weitergedacht auch Data Mesh ein Thema? Beziehungsweise wie siehst du grundsätzlich den Trend zu immer stärkerer Dezentralisierung? Hast du uns ja schon ein bisschen jetzt auch einen Einblick gegeben, wie es bei euch ist?
Ich sag mal so, ich glaube, das ist keine stärkere Dezentralisierung, sondern es ist halt nur eine Detaillierung, eine Professionalisierung. Also Data Mesh ist ein ganz tolles Konzept. Und es ist eigentlich Gänsefüßchen nur, Gänsefüßchen Ende, die Fortführung von, ich habe jetzt Multiplikatoren, aber die Multiplikatoren laufen immer gegen eine Zentraleinheit, ja. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier 40 Data Domain Manager, dann kommen halt so und so viele 100 Anwender, die irgendeine Frage zum Einkauf haben, trotzdem bei diesem einen Data Domain Manager. Wenn die einen Data Request starten, so einen Prozess, und sie sagen, ich brauche hier mal 3 Pfund Daten für irgendein Spezialprojekt, ja, dann kommen die trotzdem mal bei dieser einen Person an. Und die ist dann wieder das Bottleneck. Und das ist ja blödsinnig, und vor allem auch mit dem Thema Zeitversatz. Wenn ich aber jetzt sage, ich kann Datenprodukte definieren mit Data Product Ownern, die natürlich abgestimmt mit dem Data Domain Manager, die abgestimmt mit dem IT Product Owner sind, dann erhöhe ich einfach die Basis der Kommunikationspartner. Also ich kann halt einfach Data Requests, Projekte, alle möglichen Daten, Themen mit diesen Data Product Ownern, die dann sehr viel mehr sind, viel effizienter fahren. Ich bin viel schneller und ich habe einfach auf Deutsch gesagt mehr gegenüber. Also man muss sich ja überlegen, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wir haben bei AI jetzt eine Community of Practice gebaut, definiert, und innerhalb von relativ kurzer Zeit haben wir da in dieser Community of Practice 1500 Mitglieder. So, jetzt stell dir vor, diese 1500 Mitglieder reden da mit 3 Leuten, die bei mir im Team sind. Das ist ja Irrsinn, das kann ja funktionieren. Es kann aber funktionieren, wenn ich dazwischen Instanzen einfach einführe, die dann die Kommunikations-, aber auch die Governance-Arbeit mit erledigen. Und Data Mesh, es war jetzt ein Beispiel aus dem Ehrenfeld, aber Data Mesh sagt ja im Prinzip, ich definiere Datenprodukte, ich habe Data Product Owner, die dann die sich darum kümmern, dass ein konsumierbares Produkt da ist. Und wenn ich eben sage, ich habe nicht nur 40 Data Domain Manager, sondern halt einfach, keine Ahnung, 300 Data Product Owner, dann kann ich dieses eine Datenprodukt halt, wie gesagt, erstmal frei konsumieren. Das ist das eine, wenn es voll industrialisiert vorhanden ist. Respektive, wenn ich eine Frage dazu habe, kann ich eben auf diesen Data Product Owner zu gehen, und es können dann vielleicht im Bereich Einkauf halt dann vielleicht 20 Leute statt einem sein. Und damit bin ich einfach skalierter. Also ich glaube, Data Mesh ist ein Konzept, um einfach das Data Management oder Data Analytics noch besser zu industrialisieren.
Und damit vielleicht auch so ein bisschen verbunden die Frage Richtung Zukunft, ne? Also wie siehst du das auch in der Zukunft? Ist also die Rolle von der zentralen Governance gerade in dem Bereich? Also wird es irgendwann gar nicht mehr gebraucht? Mal ein bisschen ketzerisch gefragt, weil alles dezentralisiert ist oder automatisiert ist. Deine Antwort ging eben so ein bisschen in eine andere Richtung. Also was denkst du, was die richtige Balance auch für die Zukunft sein wird?
Ich glaube, die Zentrale muss ja nach wie vor festlegen, wie im globalen Level, wie zusammengearbeitet wird, dieses Operating Model. Oder muss weiterhin auch den Nordstern setzen auf globalen Level, also die Strategie setzen. Das heißt, bleiben wir bei diesem Beispiel mit den Data Product Owner. Die Rollenbeschreibung von einem Data Product Owner sollte ja schon global gleich sein, weil es hilft ja nichts, wenn jetzt ein Kollege aus China mit einem Datenprodukt aus USA konsumieren will und auf einmal ist die Definition ganz anders, weil alle von einem komplett unterschiedlichen Konzept ausgehen. Also die Konzepte, die Prozesse müssen immer global sein, und das heißt, die müssen natürlich von einer zentralen Funktion kommen, aber das operative Business oder eben auch Konzepte, die nicht global sein müssen, wie ich bin jetzt im Bereich E-Mobility und da habe ich vielleicht für bestimmte Daten andere Zugriffswege und fahre nochmal andere Themen, die sollten an der E-Mobility laufen. Also ich glaube, es ist einfach so, dass wir detaillierter oder kaskadierter werden in dem Data Management, und das, was wir jetzt Gänsefüßchen jetzt bei uns jetzt in der zentralen Data Governance machen, ich glaube, der Part wird nicht wegfallen. Der wird nicht weniger werden. Es wird eher einfach, wie gesagt, in anderen Einheiten einfach sich steigern.
Ich glaube, ein Aspekt, der jetzt in der zentralen Funktion in der Governance dann auch heute häufig ist, den ich aber auch in Zukunft so sehe, ist das Data and Analytics Portfolio Management. Und ich glaube, Markus, damit beschäftigst du dich ja in deiner Rolle auch ganz stark. Insbesondere natürlich in einer Situation im Markt, wo vielleicht auch Kosteneinsparungen hier und da notwendig sind und man eben priorisieren muss, was wird getan, was wird nicht getan. Und du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, zu schauen, dass man nicht doppelt und dreifach die gleichen Dinge tut, sondern vielleicht kommt irgendwo ein Demand aus dem Business her, wo man dann sagt, Moment, das haben wir doch in einer anderen Business Unit auch schon mal gemacht, lass uns mal die Synergieeffekte schaffen. Ich glaube, das Thema wird in Zukunft auch immer noch wichtig sein, das zentral zu orchestrieren, wenn natürlich dann die Entwicklung der einzelnen Projekte, ob es jetzt Datenprodukte sind oder auch KI-Projekte, die man macht, dann natürlich in den einzelnen Domains passieren. Ist es auch bei euch so und wie steuerst du denn heute aus einer zentralen Rolle heraus dieses Portfolio?
Ja, auch da haben wir eigentlich aus meiner Sicht guten Ansatz. Wir haben einerseits das Digital Portfolio Management mit einem agilen Portfolio Management Prozess dahinter. Und da ist es auch wieder so, die Entscheider, es ist nicht die eine Einheit bei uns, sondern das ist wieder, wie gesagt, die Vertreter aus Division, Funktion und Region. Also das sind die verschiedenen Geschäftseinheiten. Und die tun gemeinsam in einem Portfolio-Meeting die Projekte entscheiden und auch priorisieren. Das ist ganz wichtig, damit dann die IT-Product Owner auch sagen können, okay, das ist das am höchsten priorisierte mit dem meisten Wert und das ziehe ich mir dann als nächstes, das Projekt setze ich als nächstes um. Und jetzt kommen wir zu dem Beispiel Data Analytics. Das heißt, unsere Projekte, wenn jetzt Geschäftsprojekte sind, um einfach irgendwelche neuen Produktservices mit Daten anzubieten. Das läuft in den normalen Digitalisierungsportfolio mit und wird einfach priorisiert gegen alle anderen Themen auch mit, ganz normal. Die zweite Ebene, die wir aber haben, das nennen wir die sogenannten Data Analytics Enabler, da wo es darum geht, dass wir eher das Fundament weiterentwickeln, also die technologische Basis, die konzeptionelle Basis, Prozesse, Operating Models, Strategie und solche Sachen. Da gibt es ja sehr viele Themen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Irgendeiner im Bereich Operations probiert ein neues Thema aus, wie er mit Asset Appreciation Shell besser umgehen kann und wie man das besser bei Fischware industrialisieren können. Das zweite Thema ist vielleicht wir machen eine neue Version unserer Datenarchitektur. Das dritte ist das, wir tun den Data Request Prozess optimieren. Also diese Grundlagenthemen, damit das Arbeiten an sich besser funktioniert. Und diese Enabler haben wir in einem separaten Portfolio drin, also im Data Analytics Portfolio. Und auch das schauen wir, wie gesagt, gemeinsam mit den Entscheidern wiederum an und entscheiden da auch wieder gemeinsam, was machen wir als nächstes. Und da ist eben der Ansatz, da wollen wir auch noch besser werden, noch mehr optimieren, dass wir auch da eben sehr stark zwei Themen haben. Das eine ist, weil eben Schaeffler so groß ist, dass wir erstmal Transparenz schaffen, weil es ist ja sehr gut, wenn einer irgendeine Grundlagenfunktion für Berechtigungsmanagement bei Self-Service BI Dashboards baut. Der sitzt in den USA. Das ist erstmal sehr gut. Wichtig ist noch, dass es die Leute alle anderen wissen, dass alle das wissen, damit die sagen, okay, ich muss da nichts tun, da kommt die nächste Optimierung, auf die kann ich aufbauen in meinen Dashboards. Und das Zweite ist, wie gesagt, dann einfach erstmal Transparenz schaffen und zwar über alle Sachen, nicht nur die von meinem Team kommen. Und das Zweite eben, wie gesagt, das gemeinsam zu orchestrieren und weiterzuentwickeln. Auch gemäß der Strategie dann zu sagen, was stehen jetzt eigentlich als nächstes an.
Ich finde deine Unterscheidung ganz, ganz schön, Markus, dass du sagst, auf der einen Seite habe ich mein klassisches Portfolio an Datenprodukten, Analytics, KI und so weiter und auf der anderen Seite die Enabler. Wie steuerst du denn die Balance zwischen den beiden? Also habt ihr eine Daumenregel, dass ihr sagt, so viel unseres Investments geht in die eine Seite und in die andere und wie verknüpfen wir dann beides? Weil um den Mehrwert der Enabler auszuweisen, brauche ich dann ja die andere Seite, wo ich sage, die Datenprodukte werden enabled oder mein KI-Use-Case wird enabled. Wie steuerst du das übergreifend?
Da muss ich jetzt sagen, so weit sind wir noch nicht. Das machen wir, sprich, weil es die gleichen Personen sind oder ähnliche Personenkreise, die da einmal zusammensitzen, die Enabler angucken und einmal in den Entscheidungsgremien für das Digitalisierungsportfolio sitzen. Das ist eine sehr gute Frage, die inspiriert mich gleich. Da müsste man vielleicht auch nochmal eine Ratio oder eine KPI oder sowas aufbauen. Aber das machen wir momentan über die Personenkreise, die da zusammensitzen.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung, die ich bei ganz vielen Unternehmen gerade sehe. Also da seid ihr nicht die Einzigen, die da noch nicht die goldene Lösung für gefunden haben. Das ist ein super spannendes Thema.
Ja, aber es ist eine tolle Idee jetzt, muss ich gleich mal mitnehmen, weil ich glaube, das wie immer der erste Schritt ist, eine Transparenz zu schaffen, zu gucken. Und da sind wir jetzt gerade dabei in einem Projekt auch, in der Erneuerung unseres digitalen Portfolio-Managements, eine neue Version, dass wir auch eben die Projekte noch besser taggen, was sind denn Data Analytics betroffene Projekte. Das heißt, dann könnte man auch eine KPI generieren nach dem Motto, wie viel Value schaffe ich mit dem Zeug, also was ist die ROI, das ist der eine Wert. Und das andere ist dann die Kosten der Enabler, wie du sagst.
Vielleicht auch nochmal zum Thema ROI beziehungsweise dann auch Business Case. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass ihr sehr agil in dem Demand Management und Portfolio-Prozess drin seid. Wie stark schaut ihr dann doch wieder auch vorab auf einen klassischen Business Case oder wo gibt es dann bei euch auch mehr Freiraum, einfach mal was auszuprobieren, auch wenn noch nicht ganz klar ist, wo man am Ende rauskommt und wie hoch der Mehrwert sein wird?
Also es ist schon so, dass in dem Business Demand Canvas, so heißt es bei uns, also natürlich schon geguckt werden muss, wann ist das Geld wieder drin, was ist der Geschäftsnutzen und so weiter, ROI-Betrachtungen und so weiter, wird das sehr ausführlich gemacht. Ich glaube, da unterscheiden wir uns von keinem Unternehmen in unserer Branche, weil ja alle sehr stark aufs Geld achten müssen. Aber der Vorteil ist das, dass wir halt einerseits auch die Kategorie haben, und das ist ja eh klar, nach dem Motto, ist aus gesetzlichen Anforderungen erforderlich, dann gibt es nicht recht viel zu diskutieren, ne? Also wenn was aus ein Legal Requirement ist, dann muss es halt einfach umgesetzt werden. Und die andere ist einfach das Thema, dass man was auch als strategisch taggen kann. Und da führen wir dann schon oft Diskussionen, ob wir es tun oder nicht. Aber prinzipiell ist es so, dass wir ein sehr innovatives Unternehmen sind. Das heißt, man mit einer gewissen Hartnäckigkeit und mit der gemeinsamen Steuerung kriegen wir eigentlich für so Grundlagenthemen oder für Enabler-Themen schon immer das nötige Geld. Natürlich nicht alles bei gleichermaßen. Es ist ja auch so zu sehen, ihr habt ja auch schon gehört, was wir für einen Weg gemacht haben in relativ kurzer Zeit mit Data Analytics Governance. Die Organisation muss es ja auch verdauen. Ja. Also es ist, glaube ich, jetzt gar nicht so das begrenzende Element des Budgets, sondern auch ein Stück die Verdaubarkeit. Ja. Wichtig ist halt bei Schaeffler, wir haben einfach Innovationsprozesse auch unternehmensweit. Wir haben, wo wir uns auch Technologien angucken, wo auch Digitalisierung und Daten ganz normal Teil einfach drin ist, ne? Also dieses Prozesses, wir haben Strategieprozessdialoge und da haben wir einfach ein gutes Instrumentarium, wo wir einfach nur mit reinarbeiten müssen als Teilmenge. Das ist der Vorteil. Das haben wir da insgesamt schon sehr gut aufgesetzt, sind mit Strategiemanagement, mit Innovationsmanagement, mit Planungsmanagement.
Ja, das ist, also ich meine, ich glaube, das ist Richtung Governance, Portfolio, Use Case, das ist, glaube ich, so ein Teil, ne? Der klingt auf jeden Fall bei euch schon sehr strukturiert und finde ich auch sozusagen, wie du es auch gesagt hast, die Zeit ist das Interessante, ne? Also sozusagen, dass ihr das dann doch in relativ kurzer Zeit schon so etabliert habt. Wenn wir jetzt nochmal auf einen vielleicht ein bisschen anderen Aspekt der Governance schauen, nämlich die Governance der Daten selbst, was sind da eure Prinzipien oder Best Practices? Kannst du da auch ein bisschen was mit uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen?
Du meinst jetzt die Inhalte, also sprich der eigentlichen Dateninhalte, die operativen Daten, die Governance.
Genau, ja.
Ja, wie gesagt, zu steuern hat es natürlich der Data Domain Manager, ne, der quasi als Beispiel für Einkaufsdaten oder für Vertriebsdaten oder für Fertigungsplanungsdaten dann einfach die Strukturen setzen muss. Und da haben wir ja einerseits den Punkt, dass man einfach wie jedes Unternehmen das klassische Berechtigungsmanagement in allen möglichen Systemen hat. Und da sind wir eigentlich relativ strukturiert und auch schon sehr stark harmonisiert. Also der Vorteil bei Schaeffler ist, dass wir nicht sehr viele IT-Systeme haben, sondern schon relativ harmonisierte IT-Systeme haben. Das hilft uns schon mal sehr stark. Also wenn du nicht 20 SAP-Systeme hast im Einkaufsbereich, sondern eins, dann ist das schon mal einfach sehr viel strukturierter automatisch, ja. Und dann ist es so, dass dann diese Zentraleinheit in Abstimmung mit den verschiedenen Bereichen, nötig nach verschiedenen Geschäftsprozessen, zum Beispiel unterschiedliche Einkaufsprozessvarianten, die legen halt dann einfach halt die Prozesse fest, wie die Daten gepflegt werden müssen, legen das in Regeln fest und es wird auch geschult. Und das heißt, von der Regeldefinition fahren wir einfach halt das, was ich vorher schon erklärt habe, sprich der Domain Manager legt fest zum Beispiel. Und wenn man jetzt mal die Datenqualität anguckt vielleicht, dann ist es so, die beste Datenqualität kommt eigentlich durch die Nutzung. Und da ist halt der Vorteil, dass wir sehr stark digitalisiert sind, sehr stark IT-industrialisiert sind. Wir haben fast keine manuellen Prozesse mehr. Und dann ist natürlich relativ klar, wenn jetzt da ein Prozess, ein Workflow von Abteilung A zu Abteilung B geht und der Workflow steht oder kann nicht bearbeitet werden, weil mir irgendwelche Informationen fehlen oder einer was falsch ausgefüllt hat, dann geht relativ schnell die Optimierung los, dass halt die Leute sagen, okay, da ist irgendwas falsch, ich pflege nicht bloß Daten nach, sondern hey, da ist irgendwas falsch definiert oder das müsste man zu einem Mussfeld machen oder hier gibt es eine neue Konstellation, wir brauchen eine Prozessvariante Und es wird relativ schnell bei uns dann immer eigentlich mit dem verantwortlichen Data Domain Manager oder Prozess Manager abgestimmt. Und dadurch hat man da einen relativ kurzen Rückschluss zwischen operativ und Definition. Also zwischen operativ nutzenden Leuten und Definition. Also was ich damit meine ist, die beste Governance kommt eigentlich durch die Datennutzung. Und wenn die Leute die Awareness haben und die haben sie eine Datenkultur, dass sie sagen, okay, hier ist irgendwas falsch, ich kümmere mich darum, dass es behoben wird, ja, und dann kommt es automatisch, kriegst du automatisch sehr gut, sehr schnell sehr gute Daten.
Ja, das Thema Datendomains zieht sich ja so ein bisschen durch das Gespräch. Du hast zu Anfang schon erwähnt, dass ihr sehr früh Datendomains bei euch schon definiert habt und dieses Thema Datendomain-Manager und Rollen, die da drin liegen, das klingt ja auch immer wieder an in dem, was du uns berichtest. Lass uns doch da nochmal ein bisschen tiefer reinschauen. Und ich würde gerne von deiner Erfahrung im Umgang mit Datendomains, aber insbesondere auch in der Definition der Datendomains, die auch nochmal profitieren für uns und für die Zuhörer, Was sind denn so deine persönlichen Best Practices für die Definition der Datendomains? Also man hat ja häufig die Schwierigkeit, wie überlappungsfrei, aber trotzdem logisch zusammenhängend, kann ich sie aufbauen? Wie habt ihr euch dem Thema genähert und was hat für euch funktioniert und was vielleicht auch nicht so gut?
Ja, also ich glaube, wie jeder haben wir das sogenannte Gestaltungsprinzip in uns überlegt, ne? Dass eben nicht überlappungsfrei sein soll und so weiter, dass wir auch nötigen Harmonisierungsgrad einhalten können, das ist ja auch ganz wichtig. Und wir haben bei der ersten Definition der Data Domains 2017 abgeschlossen, 2019, haben wir uns natürlich auch sehr stark wegen der Einführbarkeit daran orientiert, dass wir sagen, wer hat denn die heutige die Kompetenz, wer hat die Fachkompetenz, welche zentralen Teams gibt es denn schon, die jetzt quasi Verpackungsinformationen, Know-how im Verpackungsmanagement haben und das zentral steuern. Dann ist ja auch logisch, dass man dann sagt, hey, dieses zentrale Team kriegt dann auch die Data Domain Verantwortung für Verpackungsdaten. Und dieses Thema, das nah an der Organisation zu fahren, hat einen Vorteil, weil es einfach die Schwelle niedrig liegt bei der Einführbarkeit. Es ist auch, man muss ja überlegen, man geht da durch die Organisation und sagt, ich habe jetzt hier eine neue Rolle da brauche ich jetzt Leute dafür und nicht jeder ist immer bereit, hier Ressourcen zu spendieren. Hat jetzt bei uns eigentlich relativ gut funktioniert. Deswegen muss man auch sagen, auch wieder ein Zeichen für die gute Data Awareness, auch bei Management. Wichtig ist aber an der Stelle, dass natürlich diese organisatorische Nähe auch Nachteile haben kann. Ne? Weil wenn ich jetzt Organisationsänderungen habe, dann ändert sich auch mal schnell die Data Domain. Das ist das Problem an der ganzen Stelle. Das Geschäftsmodell passt sich ja über die Jahre hinweg an, ne? Und ändert sich. Dann ist vielleicht der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir das vielleicht aufsplitten. Und dann bekommt man auf einmal zwei Domänen. Ja? Dann schiebt man sie vielleicht mit anderen Sachen zusammen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das nahe Ausrichten an Organisationen ist gut für die Einführbarkeit, aber langfristig nicht so gut bezüglich der Stabilität der Domänen. Das muss man ganz klar sagen. Da ist vielleicht eine Ausrichtung, wir haben die Diskussion ja auch schon gehabt, Schaeffler und PwC, Andreas, zu sagen, man geht eher über die Geschäftsfunktionen, damit es stabiler bleibt. Ja? Also eher versucht, den Ansatz organisationsunabhängig zu heben.
Ja, und du sprichst einen guten Punkt an in der Flexibilität, die man auch ein Stück weit noch braucht in dem Datendomänenmodell, weil es kommen natürlich neue Themen dazu. Ja, Sustainability zum Beispiel jetzt ein Thema, womit sich ja alle großen Unternehmen gerade beschäftigen. Natürlich auf der einen Seite regulatorisch getrieben, aber auf der anderen Seite vielleicht auch unternehmensstrategisch getrieben. Wie geht ihr mit solchen neuen Themen um, die ihr irgendwie im Datendomain-Modell dann adressieren müsst?
Ja, im Prinzip muss man da eigentlich wieder ähnliche Methodiken nutzen, die man in der Vergangenheit auch genutzt hat, nämlich mit dem Thema als Beispiel Stammdatenmanagement. Weil ich glaube, jeder wird sagen, hey, die ganzen Einkaufsdaten managt doch der Einkauf, ne, an dem Beispiel mal. Ja. Ganz klar, er pflegt dann irgendwelche Lieferantendatenbanken, was kann der Lieferant, das Lieferantenqualitätsmanagement und so weiter. Unheimlich viele Informationen, Zertifikate von Lieferanten. Sehr viele Sachen liegen da komplett im Einkauf, muss auch so sein. Aber bestimmte Stammdaten, die gesagt, Businesspartner oder der Einkaufsstammsatz quasi, das sind bestimmte Felder, vielleicht so 50% der Felder müssen einfach eher zentral über alle hinweg definiert werden, weil diese Felder auch von den Finanzern, von den Leuten in der Logistik, Spedition, aber auch vom Vertrieb genutzt werden. Und da hat in dem Business-Partner-Modell, zum Beispiel in SAP, einfach solche Sachen integrativ ablaufen müssen. Das heißt, was ist die Logik? Man lässt im Prinzip das da, wo das Know-how ist, damit man auch flexibel reagieren kann oder auch auf Innovationen reagieren kann. hat aber gleichzeitig immer diese Thematik, dass man sagt, da wo harmonisiert werden muss, wo standardisiert werden muss, diese Layer muss ich irgendwo einhalten. Das heißt, wir müssen immer sogenannte Domänen oder Subdomänen haben, die auch eine gewisse Standardisierung garantieren und sich um die Standardisierung kümmern. Gleiches jetzt bei Nachhaltigkeit, ist genau das Gleiche. Nachhaltigkeitsdaten sind in allen Data Domains drin. Wir können Nachhaltigkeitsdaten nicht nur in eine reinschieben, weil der in eine Domäne reinschieben, weil der kann nie genau das Know-how haben von, wie mache ich jetzt im Engineering die Berechnung von einem Footprint, weil ich das Teil so und so konstruiere. Ja, das gehört ins Engineering rein. Oder welchen Lieferanten wähle ich aus, damit ich da den besten CO2-Footprint habe. Das gehört in den Einkauf rein. Aber gleichzeitig brauchen alle miteinander die gleiche Definition, was ist COP 1, COP 2, COP 3. Brauchen die gleichen Rechenmodelle. Das heißt, es gibt Themen, die müssen wir regeln, aber auch Analysen, auch Dashboards, auch Kennzahlen, die müssen wir zentral halten. Das gehört dann in diese zentrale Domäne rein. Und andere Sachen können aber durchaus dezentral sein. Und das geht halt über dieses Vernetzen der verschiedenen Domänen. Es gibt ja auch heute, und das ist ganz wichtig, es gibt ja nie was Sortenreihen ist. Also es ist ja immer, alle Daten sind mit allen vernetzt, deswegen sagt man ja auch Datenmodell. Also als Beispiel, das gibt es ja schon immer, wir haben ja die Bestellanforderung und das ist ja ganz klar, Bestellanforderung oder Bestellung als Datenobjekt, als Vorgang liegt im Einkauf, in der Einkaufsdomäne. Aber in der Bestellung, jeder weiß, in der Bestellung muss ich ein Sachkonto zuordnen. Ich muss sagen, auf was kontiert es? Auf ein Projekt, auf eine Kostenstelle. Und diese ganzen Kontierungsregeln, ja, das lacht der Einkauf nicht, der sagt, das ist ja der Finanzthematik und da arbeiten halt Einkauf und Finanz zusammen. Und das haben wir einfach bei sehr vielen Datenobjekten. Also es gibt ja kein Datenobjekt oder kein Thema, was für sich steht, sondern es ist immer schon extrem vernetzt. Ich glaube auch noch stärker vernetzt wie bei den Prozessen. Das ist vielleicht das Thema, dass das den Leuten jetzt, glaube ich, immer klarer wird beim Prozessmanagement. Wir kennen das Thema Prozessmodelle seit 20, 30 Jahren industrialisiert, BPN-Statusmodell und so weiter. Da geht man immer von Prozesshierarchien aus, ne? Prozesse, Subprozesse, wo man abspringt. Bei Daten ist es genau nicht so hierarchisch, sondern es ist eigentlich sehr stark quer vernetzt, also in der Horizontalen, nicht in der Vertikalen. Und das ist genau eines der Themen, die man berücksichtigen muss, dass diese Leute einfach einen hohen Skill haben müssen, miteinander zu kommunizieren und eben Requirements oder Vorgaben miteinander abzustimmen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig jetzt bei den Data Domains. Wir müssen da strukturieren, wo die Daten am ähnlichsten zusammenhängen. Die müssen eine Domäne bilden, aber wir müssen den Standardisierungsgrad eben berücksichtigen, indem wir vielleicht auch mal eine andere Domäne noch definieren, die bestimmte Daten zusammenhält. Wie beispielsweise bei der Nachhaltigkeit macht es schon Sinn, ein Team zu haben oder einen Bereich, die zentrale Vorgaben im Nachhaltigkeitsumfeld, die für alle relevant sind, einfach vorzugeben.
Und du sprichst schon einen ganz interessanten Punkt an, gerade aus meiner Sicht, weil du hast ja gerade angesprochen, dass es immer bewusster wird, ne? Vielen im Unternehmen und Menschen, dass sozusagen das Thema Daten und die Vernetzung von Daten ein zentrales Thema ist. Und ich glaube, es ist manchmal immer noch so, dass bei Data Domains viele noch an das ganze Thema Master Data Management, aber auch Datenqualität denken. Aber wie du auch schon gerade angedeutet hast, und ich sehe das ähnlich, dass es immer auch stärker eine Voraussetzung ist für die erfolgreiche Implementierung von KI-Lösungen, Analytics-Lösungen, die natürlich jetzt auch wieder stark besprochen werden aktuell, aber auch aus meiner Sicht auch eine zunehmende Umsetzung erfahren. Und die ja auch letztlich erfolgreich, ne, exzellente Daten, aber auch Domänenwissen benötigt, ne? Ich glaube, da fällt es dann wieder zusammen. Wie siehst du das denn?
Ich kann dir nur beipflichten, Frauke, das ist als Beispiel, wenn wir jetzt implementieren, da sind wir gerade darüber oder haben den ersten Schritt schon getan eigentlich, wir sind schon beim zweiten, bring your own data beim Chatbot, beim Schaeffler-GPT, das zu haben, dann muss natürlich jemand auch da wieder sagen, darf ich denn die Daten verwenden, was sind Vertraulichkeitsanforderungen, Berechtigungsthemen und da hilft uns einfach das vorhandene Datendomänennetzwerk. Dass einfach die Leute wissen, wen können sie ansprechen, wie selbstverständlich, weil die Leute bekannt sind. Da hilft uns auch ein Data-Mesh-Ansatz, weil Bring Your Own Data ist ja nichts, was ich nur zentral machen, sondern es vielleicht der chinesische Kollege oder der amerikanische oder welcher Kollege auch immer möchte dann mal lokale Daten irgendwo haben und da kann lokales Datenprodukt viel besser sein. Also diese Konzepte helfen und greifen ineinander über. Und ohne geht es, glaube ich, nicht. Also wenn wir jetzt sagen würden, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ein Unternehmen sagen würde, wir machen Bring Your Own Data und ich hätte die Data Governance nicht in diesem Netzwerk, dann kann das ja nur in ziemlichen Chaos enden, ehrlich gesagt. Weil weil dann vielleicht viele Daten sichtbar sind, die gar nicht sichtbar sein sollten. Das ist das Problem eventuell.
Und Andreas, der Markus hat es ja schon gerade etwas angesprochen. Wie siehst du das? Wird der aktuelle Hype rund um die generative KI gegebenenfalls auch durch fehlende Datengrundlagen gebremst, was ja vielleicht bei Schaeffler jetzt gerade nicht der Fall ist?
Das glaube ich gar nicht mal unbedingt. Also ich glaube, für viele der generativen KI-Anwendungsfälle, die wir gerade sehen, geht es ja sehr stark auch in Richtung Dokumenten, die intern vorliegen, ja, die vielleicht irgendwo verborgen sind, die komplex sind und wo man jetzt erhofft, aus diesen unstrukturierten Daten nochmal Erkenntnisse rauszulesen, die aus den Analysen, die man bisher gefahren hat mit klassischer KI, ja, die waren vielleicht ein bisschen stärker fokussiert auf strukturierte Daten, ja, dass man hofft, jetzt ein bisschen mehr aus den unstrukturierten Daten nochmal rauszulesen. Und ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, viele der Daten sind da. Im Zuge der Vorbereitungen für diese Generative AI Use Cases und Projekte kommen jetzt, glaube ich, viele spannende Diskussionen wieder rauf, wo ich eher sagen würde, man macht jetzt die Hausaufgaben, die man auch hätte vorher schon mal machen können im Daten- oder im Dokumentenmanagement. Ja, also die ganzen SharePoints und Google Drives und so weiter, die jetzt alle mal ein bisschen aufzuräumen, insbesondere wenn es darum geht, Zugangsberechtigungen da auch sauber zu setzen. Ich glaube, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber natürlich kostet das auch Zeit und Geld und das gilt es jetzt zu investieren, wenn ich am Ende dann Co-Piloten obendrauf setze, die auf einmal auf diese ganzen Dokumente Zugriff erhalten. Markus hat es eben auch gesagt, ja, da wundert man sich auf einmal, was dann alles hochkommt, wo vielleicht jemand gar keinen Zugriff drauf haben sollte. Ja? Also von daher, ich glaube, gebremst durch Datenverfügbarkeit weniger, eher gebremst dadurch, dass Hausaufgaben nicht gemacht wurden im Aufräumen dieser Daten, damit dann auch nur das da rauskommt, was rauskommen sollte. Ja, so würde ich es mal formulieren. Würdest du da zustimmen, Markus, oder wie siehst du es?
Ich sehe es wie du. Ich kann da eigentlich nur zustimmen. Ich denke, es wird höchstens gebremst oder es geht in der gleichen Geschwindigkeit voran, man muss dann hinterher aufräumen. Das ist immer ganz stark. Man muss halt auch natürlich aufpassen, wie gesagt, auch Richtung der legalen Thematik, dass da nichts schief geht. Das ist die Schwierigkeit. Ich bin jetzt so der Governance-Mensch, muss die so wieder ein bisschen betonen. Gerade in der Kommunikation nach außen würde ich dann schon vorsichtig sein. Also eher aufräumen vor Nutzung.
Ja, Markus, das bringt uns jetzt auch schon wieder zum Ende des Gesprächs. Eine sehr kurzweilige Diskussion hier mit dir. Hat uns viel Spaß gemacht. Bevor wir dann aber Danke sagen und dich aus dem Podcast hier entlassen, natürlich wie immer eine Forecast-Frage zum Abschluss. Ja, und auch wenn die Fußball-EM natürlich jetzt noch ein paar Monate hin ist, gerade sind ja alle wieder so ein Stück weit, wenn ich das sagen darf, zumindest ich persönlich jetzt so im Fußballfieber dann doch angekommen, weil jetzt gerade am Samstag war ja das erste Testspiel gegen Frankreich. Die Erwartungen, kann man glaube ich so sagen, waren jetzt eher moderat, daher überraschender und super erfreulicher Sieg für die Deutschen 2:0 gegen Frankreich. Und die Frage, die mich jetzt beschäftigt, wo ich gerne auch deinen Tipp dazu hätte, Markus, ist, glaubst du, die Deutschen werden das gegen die Niederlande dann morgen nochmal bestätigen können, diese Form?
Tja, das ist eine ganz schwierige Frage, Andreas. Ich bin ja ein positiver Mensch, das ist ganz wichtig. Deswegen sind wir auch beim Data Management so weit gekommen. Von dem her würde ich sagen, ja, sie werden das bestätigen, die Leistung, und werden da auch da ein gutes Ergebnis gegen die Niederlande schaffen.
Super, dann drücken wir allen zusammen die Daumen und das Schöne ist ja, bis der Podcast dann rauskommt, wissen die Zuhörer dann auch schon, wie es ausgegangen ist und dann sehen wir, wie gut deine Prognosefähigkeit da gegenüber der Maschine dann auch war.
Oh weh.
Also in dem Sinne, Markus, ja, ganz lieben Dank dafür, für die spannenden Erkenntnisse, die du uns gegeben hast zu dem, was bei Schaeffler euch gerade beschäftigt, auch die Lessons learned, die du geteilt hast, zum Beispiel zum Thema, wie man die Datendomänen definiert und dann auch immer wieder anpasst. Vielen lieben Dank für diese Einsichten und natürlich weiterhin viel Erfolg bei der Digitalisierung bei Schaeffler.
Dankeschön. Es war ein Spaß mit euch.
Danke dir, Markus. Und wir freuen uns natürlich auch wieder auf die nächste Folge. Auch dann wieder mit einem sehr spannenden Gast. Also lasst euch gerne überraschen. Bis dahin hoffen wir, dass ihr alle schöne Osterferien habt oder gehabt habt. Und alles Gute. Bis bald.
Danke. Ciao.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.